sind, nicht viele mit Können, nicht viele von Geburt vornehme, sondern das Törichte der Welt wählte Gott sich aus, damit er die Weisen beschäme. Und das Schwache der Welt wählte Gott sich aus, damit er das Starke beschäme. Und das von Geburt Niedrige der Welt und das Verachtete wählte Gott sich aus. Und was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Wer sind diese Leute? Es ist das im vordergründigen Sinne zu verstehen, dass schon dann, wann sie so sind, ohne Veränderung innerlich, sie schon erwählt sind und dazu gehören, Kraft ihres So-Seins, muss man also töricht werden, um ins Reich Gottes zu kommen, unweise und so weiter? Oder was wird hier gemeint? Man vergleiche Verse 30 und 31. Oft liegt die Antwort nicht sehr weit weg. Aber aus ihm ist es, dass ihr in Christus Jesus seid. Da ist die Arche. Außer ihm nur Untergang. Aus ihm, aus Gott ist es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns Weisheit wurde von Gott. Er wurde uns Gerechtigkeit. Er wurde geheiligt sein. Er wurde Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich im Herrn. Nicht nur des Herrn, sondern erst im Herrn kann man sich des Herrn rühmen. Römisch 4, die Bereiche des Auftrages. Damit wir den Auftrag besser verstehen, fragen wir weiter nach seinen Bereichen. Der Schöpfungsauftrag. Der Schöpfungsauftrag kann aufgeteilt werden nach zwei Gesichtspunkten. Das heißt, es gibt zwei Arten von Aufteilungen. Einmal eine Aufteilung nach Aufgaben. Die Aufgaben im Auftrag können aufgeteilt werden und dann nach Gebieten. Diese können aufgeteilt werden. Groß A, die Aufteilung nach Aufgaben. Zuerst haben wir die Aufgabe des Pflegens. Der Mensch ist an dieser Stelle ein Partner der Schöpfung. Er stellt sich auf die Seite der Schöpfung, hilft ihr, nährt sie, das heißt, gibt ihr, was sie braucht, um weiter existieren zu können. Er ist der Gärtner. Er pflegt und schützt. Zweitens, das ist die Aufgabe der Korrektur, des Entgegenwirkens. Hier steht der Mensch im Konflikt mit der Schöpfung oder eigentlich mit dem, das in die Schöpfung hineingeraten ist oder gekommen ist. Er steht in Konflikt mit der Sünde im Menschen, mit der Sünde in seinen eigenen Kindern. Wenn er sie bestrafen muss, dann findet er sich im Konflikt mit einem kleinen Körper, mit Schöpfung also. Und wenn er als Polizist fungiert, dann steht er in Konflikt ab und zu mit der Gesellschaft. Hängt natürlich davon ab, welchen Teil. Aber er steht in Konflikt mit Schöpfung, mit Menschen. Aber das ist eine Aufgabe des Menschen. Da hat er es mit Sünde zu tun und auch mit dem Gesetz des Zerfalls. Das Gesetz des Zerfalls, wo Dinge auseinanderfallen, beziehungsweise auch einiges an der falschen Stelle steht, wie Dorn und Disteln, da steht er in Konflikt. Er bekämpft die Natur. Er bringt die Dornen um. Ja. Er fährt wüst gegen sich wider sie. Warum? Damit ein anderer Teil der Schöpfung am Leben bleibt. Also, er hat einen zweifachen Auftrag. Einmal ist er Partner der Schöpfung, das andere Mal ist er Feind der Schöpfung oder Bekämpfender an einer anderen Stelle. Er bekämpft also Zerfall, Krankheit, Alterung. Aber dieses in dem Maße, wie Gott es zulässt. Alterung kann man nur so und so weit bekämpfen. Krankheit nur so und so weit. Den Zerfall nur so und so weit. Sie bleiben Realitäten. Groß B, die Aufteilung des Schöpfungsauftrages nach Gebieten. Die Schöpfung bestand als Schöpfung am Anfang aus zwei Gebieten, Materie und Geist. Es gab geistige Personen, Bereiche und es gab materielle Gegenstände. Also das eine Gebiet ist die materielle Schöpfung. Ein Mensch hat diese Schöpfung, die materielle Seite der Schöpfung, zu pflegen und dort zu wirken. Er wird Achtung zeigen müssen vor Schöpfung. Im Zeichen seiner Untertänigkeit unter dem Schöpfer zeigt er Achtung vor Leiblichkeit. Der Körper ist etwas. Er ist nicht etwas, das wegzuwerfen ist. Er zeigt Achtung vor Tieren, er missbraucht sie nicht. Er zeigt Achtung vor Pflanzen, er zerstört sie nicht unnötigerweise. Er zeigt Achtung vor Gegenstände. Wissen Sie das? Das zieht sich dort durch, wie wir mit den kleinsten Gegenständen umgehen, mit unseren Büchern, mit unseren Kleidern und so weiter. Manch einer ist anders veranlagt, das stimmt. Aber ich habe nur kürzlich etwas Interessantes gelesen. Es kommt aus einer früheren Zeit, aber ein Verbrecher ist also beim Galgen angekommen, muss hingerichtet werden. Und bevor er erhängt wird, sagt er, wenn mein Vater mich jeden Abend dazu angehalten hatte, meine Kleider in Ordnung hinzulegen, wäre ich nicht hier. Er hatte etwas von diesen Zusammenhängen im Leben erkannt. Er wusste, dass die Dinge nicht so aufzuteilen sind. Wer seinen Auftrag an der materiellen Schöpfung wahrnimmt, zeigt Interesse an Ökologie. Er zeigt Interesse an der Frage der Umformung. In welchem Maße wird Schöpfung umgeformt? Holz, Metall, alle Gegenstände, Erde. In welchem Maße und wie darf die Schöpfung umgeformt, bis zu welchem Maße auch in sich, in den Bestandteilen, in den Molekülen und Atomen und darüber hinaus, darf hier umgeformt werden und in welcher Weise und so weiter, das sind alles Fragen, mit denen wir heute ringen, nicht wahr? Er zeigt Interesse an Technik, an Naturwissenschaften. Das heißt, an der Welt Gottes, seines Schöpfers. Christen üben Sorgfalt. Sie verschwenden nicht, sie sind sparsam. Sie fürchten den Schöpfer. Das sind nur Stichworte. Zweitens, die geistige Schöpfung. Ich glaube, wir erkennen, dass dieser Auftrag etwas umfassender ist, als er dort gesehen wird, wo man nur enge Bezeichnungen hat, wie soziales Engagement und so weiter. Es gibt eine geistige Schöpfung. Es geht auch nicht nur um die materielle. Es geht um den Menschen, der im Bilde Gottes geschaffen ist. Bild Gottes schließt ein, dass er wohl ein Repräsentant Gottes ist in dieser Welt, ja?
Ja, das war noch zum Vorhergehenden dann.
Ja?
Ist es nicht so, dass auch da die Gefahr da ist, dass man genau die Dinge eigentlich umdreht, dass man sagt, wir wollen den Dingen dienen, anstatt die Dinge uns dienen sollen?
Ja, ja.
Dass wir mal auch zum Beispiel verkrampft, wenn man sagt, sparsam sein oder so, dass man irgendwie die Dinge verdreht und immer sagt, wir, die Dinge sollen uns dienen, sondern plötzlich dienen wir denen, weil wir irgendwie in Abhängigkeit geraten oder ja. Die Dinge so verdrehen.
Ja, ja. Die geistige Schöpfung hat mit dem Individuum zu tun und mit der Gesellschaft. Bei der geistigen Schöpfung müssen wir bei Menschen stehen bleiben. Der Mensch verfügt nicht über höhere Wesen, denn er wurde über sich selbst gestellt und über die Schöpfung, aber nicht über den Rest der geistigen Welt. Das sind Wesen, die zwischen ihm und Gott stehen, und Gott, auch als Geist, ein geistiges Wesen, ist der Höchste. Er bleibt der Herrscher. Der Mensch hat keine Verantwortung dort. Der geistige Raum des Menschen hört beim Menschen selbst auf. Eines Tages wird er Engel zu richten haben, sagt Paulus, und so weit ist es noch nicht. Also die geistige Verantwortung liegt beim Menschen, und dieser Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen, auch nicht nur sprachlich und moralisch, sondern auch strukturell. Das heißt, Gott ist Mehrzahl in Einzahl. Und auch der Mensch ist Mehrzahl in Einzahl. Er ist nicht im selben Grade wie Gott. Die Einzahl des Menschen ist nicht die Einzahl der Trinität, der Dreieinigen. Aber die Sache ist da. Pluralität und Singularität in derselben Person. Der Mensch ist also Gesellschaft, eine Einheit. Er weiß um Zusammengehörigkeit, aber er ist auch Individuum. Nun schwankt die Menschheit im Verständnis dieser beiden. Einmal empfindet der Mensch sich mehr als Gesellschaft. Und da denkt man sozialistisch oder soziologisch. Das andere Mal versteht er sich mehr als Individuum, als freiheitliche Person. Und da geht es dann in eine andere Richtung. Ausgeglichen ist der Mensch, ohne unter die Herrschaft Gottes zu kommen, nie. Ist schon schwer genug in der Gemeinde, der Heilsgemeinde. Aber dies sind die zwei Bereiche, an denen zu arbeiten ist. Der Mensch hat nun gewisse Voraussetzungen in sich per Schöpfung. Es ist ihm ein Gewissen mitgegeben, das heißt ein Mitnehmen, ein Mitwissen. Er weiß also um Dinge, die da sind. Er ist geblendet worden, er kann nicht mehr sagen, wie sie sind und so weiter, aber setzt sie dennoch voraus. Das ist ein interessantes Gebiet, ich will nur einiges hier andeuten. Das schließt die geistigen Werte ein, die unter Menschen vorkommen. Das schließt die ganze Voraussetzungsanlage voraus. Die geistigen Werte sind eigentlich in der Voraussetzungsanlage verankert. Und diese geistigen Werte sind zu fördern und zu bewahren, zu pflegen. Zum Beispiel das kognitive Mitwissen. Das heißt, der Mensch nimmt an, dass es Dinge gibt, die mehr Wert haben, denn andere Dinge. Er weiß um einen Wert, über sich selbst. Er weiß, dass er ein Wert ist. Hören Sie mal die großen Reden der Politiker hier in Deutschland. Hören Sie mal Willy Brandt, wenn er über wenn er vom Menschen spricht. Vom Wert des Menschen, den es nicht wert ist. Wie bitte?
Heute ist seit 80 Jahren zum ersten Mal eine Diskussion im Bundestag über die Kultur. Die Förderung sozusagen.
Tatsächlich.
Heute. Fängt um 9 Uhr an.
Mit Bismarck ist die Kultur also bald nicht mehr besprochen worden, ne? Oder nach Bismarck. Ja?
Es geht um Kulturförderung.
Ja. Ja, das ist eine Reaktion wahrscheinlich gewesen, der ganze Kulturkampf, die immer im 19. Jahrhundert. Ja. Sie können. Fast jeder unbekehrte Mensch weiß, dass er einen Wert hat. Er weiß, dass Menschen einen Wert hat. Intuitiv setzt er voraus, Menschen haben mehr Wert denn Tiere. Sie treffen andere Menschen an. Aber das wissen dann die meisten, das sind Ausnahmen. Ja? Er selbst wird nicht sagen, dass er eine Ausnahme ist. Aber andere werden ihm das bald beibringen. Er weiß, dass das Tier weniger wert ist, einen geringeren Wert hat. Und Schumacher weist einmal darauf hin, übrigens ein interessantes Buch, Small is Beautiful, wie heißt es im Deutschen? Der Maßstab.
Rückkehr zum menschlichen Maß.
Rückkehr zum menschlichen Maß, danke. Ja. Sehr viel Lesenswertes da. Schumacher war ein Deutscher, der aber den größten Teil seines Lebens im Ausland wohl gewirkt hat, in England und in Amerika und so weiter. Nicht alle sind mit ihm einverstanden, ich weiß auch nicht, ob ich überall mit ihm einverstanden wäre, aber er macht aufmerksam auf manche sehr, es sind sehr lesenswerte Dinge dabei. Und er sagt einmal, wenn er die Frage bespricht, wie sollen wir einem Armen in der dritten Welt helfen? Er sagt, man geht anders um mit einem Esel als mit einer Maschine, mit einer Zugmaschine. Die Zugmaschine, die fährt man, bis sie kaputt ist. Die repariert man vielleicht und so weiter. Aber ein Esel, den pflegt man. Man weiß also, ja, das ist ein Unterschied. Das ist etwas, das braucht man niemandem viel beibringen. Das wird natürlich auch gelehrt in guten Familien und so weiter. Aber warum? Weil es da ist, ja. Das sind Dinge, die halten sich in der Kultur, auch bei Heiden. Auch Gegenständlichkeit hat Wert. Man unterscheidet zwischen Gegenständen. Nur im Extremen, dort wo Menschen am Rande sind oder wo sie irre werden, verwischen sich die Grenzen zwischen den Gegenständen. Und heute bei den Künstlern, die aufzeigen wollen, wie weit wir gekommen sind, da haben sie zum Beispiel Filme, wo die Realität in die Fantasie übergeht und man nicht mehr unterscheiden kann, was ist jetzt Wirklichkeit und was ist nicht, was ist Fantasie. Das hat seine, die wollen da etwas zeigen. Aber normalerweise weiß der Mensch um Gegenständlichkeit. Ich glaube, es ist Chomsky vom Massachusetts Institute of Technology, eines der führenden Schulen von Technologie, hat darauf hingewiesen, dass in allen Sprachen ein gemeinsames Element ist. In allen Sprachen stellt sich heraus, dass der Mensch unterscheidet, dies ist das, das ist das. Er weiß um Gegenständlichkeit. Er verwischt die Dinge nicht. Er kann Dinge verwischen, er weiß nicht immer überall. Aber grundsätzlich weiß er um Gegenständlichkeit. Das ist aber eine Voraussetzung. Ein anderes Beispiel in der Naturwissenschaft. Jeder Naturwissenschaftler setzt voraus, dass die Natur einheitlich ist. Er nimmt nicht an, dass die Welt in Russland anders geartet ist als in Amerika. Deshalb tauscht man auch Kenntnisse aus. Und deshalb kann man den Weg zum Mond planen, weil man voraussetzt, dass grundsätzlich die Gesetzlichkeit gleich ist im ganzen Universum. Es gibt Unterschiede, aber mit den gemeinsamen Dingen kann man operieren überall. Deshalb kann ein Arzt irgendwo auf die Welt gehen. Er setzt voraus, dass er mit den Kenntnissen, die er in einem Erdteil gewonnen hat, anderswo arbeiten kann. Er nimmt nicht an, dass sie gebrochen ist. Aber wenn wir zur Welt Gottes kommen, da wollen wir voraussetzen, dass es da nicht mehr so ist. Ja? Die Bibel darf nicht mehr einheitlich sein und so weiter. Da müssen wir Beweise bringen für ihre Einheitlichkeit. Aber der Wissenschaftler, der braucht keine Beweise. Der darf nur mit Annahmen operieren. Denn niemand kann beweisen, dass die Natur einheitlich ist, ja? Wie bitte?
Dass die Natur einheitlich ist, haben Sie gemeint.
Dass die Natur einheitlich ist.
Das kann man nicht beweisen.
Das kann man nicht beweisen. Das ist eine Annahme aus, bisher haben wir das so erlebt, sagt man. Und übrigens, wie kann ich beweisen, dass das, was ein anderer mir mitteilt, ich studiere Naturwissenschaft, wie kann ich beweisen, dass das, was er mir sagt, richtig ist? Ja? Und gut, ich kann bei ihm im Labor sein. Ziehen wir es einmal extrem durch. Gut, ich kann sagen, ich will das wiederholen, was er geprüft, was er gemacht hat. Ich will dasselbe Experiment machen, ja. Aber wie weiß ich, dass das nächste Mal es genauso ausfallen wird, ja? Es sind immer wieder, wir stoßen immer wieder auf das Phänomen, angewiesen sein auf Annahmen. Und Sie mögen denken, Sie sind sicher auf der Straße, aber es gibt ja da genügend Beweise dafür, dass Sie nicht sicher sind. Und doch nehmen Sie an, wenn Sie auf die Straße fahren, dann werden Sie nicht zwischendurch irgendwo liegen bleiben. Sie erwarten, dass Sie ankommen, denn Sie haben ja jemanden, die Frau angerufen, ich komme dann und dann an, ja? Und so weiter. Wir nehmen immer viel, sehr viel an. Das gehört zu unserem Wesen. Dann auch in das ästhetische Mitwissen. Es gibt gewisse Dinge auf dem Gebiet des Schönen, wo es auch Wertachtung gibt. Der Mensch meint, es gibt etwas, das schöner ist als etwas anderes. Man ist sich nicht immer einig in diesem Vergleich oder in diesem Kontrast. Aber die Sache ist überall da. Es gibt also Künste und öffentliche Künste, beziehungsweise das Konstante in der Kunst hängt davon ab, wie viele Menschen sich einig sind über das, was schön ist. Heute haben wir sehr stark vertreten den Individualismus im Geschmack. Aber es gibt wenig Leute, meine ich, die überlegen, was hier geschieht. Ziehen Sie das durch, dann haben Sie den Zerfall der Kunst. Denn zur Kunst gehört eine gewisse Ein Konsens über das, was schön ist. Sonst kann kein Künstler mehr vortragen, hat er keine Audienz mehr. Man weist darauf hin, dass die Nachkommen Kains es waren, die Künste schufen. Es waren nicht erst die Nachkommen Kains. Gott hat die Kunst in den Menschen hineingelegt. Ich würde umgekehrt argumentieren. Die Tatsache, und ich finde es sehr interessant, dass die Heilige Schrift, der Heilige Geist es so gesagt hat, gerade dass die Nachkommen Kains oder dass die Künste bei den Nachkommen Kains vorkamen, zeigt, dass auch einmal bei Menschen, die vielleicht nicht Gott ganz ernst nehmen, diese Dinge vorkommen können. Kunst ist nicht etwas Böses, weil ein unbekehrter Mensch sie hervorbringt. Wir werden nach anderen Maßstäben zu urteilen haben. Sie sind nicht an und für sich böse, sondern andere Dinge müssen. Es gibt also ein ein ästhetisches Mitwissen. Es gibt auch ein ethisches Mitwissen. Dies ist das, was wir normalerweise mit Mitwissen oder Synaideia bezeichnen. Synaidesis, Entschuldigung. Mit Gewissen. Aber dies ist nur ein Teil meines Erachtens eines Gesamtmitwissens beziehungsweise einer Voraussetzungsanlage. Ich möchte einmal Synaidesis als Voraussetzungsanlage übersetzen. Alles, was wir an Voraussetzungen mitbringen, ist eine Art Mitwissen. Das heißt, es wird vorausgesetzt. Auf dem ethischen Gebiet weiß der Mensch, dass gewisse Dinge recht sind und gewisse Dinge unrecht. Und dass er beides in einer gewissen Verantwortung zu tun hat. Wenn er Unrecht tut, dann macht er sich selbst verantwortlich. Er ist verantwortlich. Wenn er Recht tut, dann weil er einem anderen verantwortlich ist. Der Mensch weiß, im Grunde auch der, der Unrecht tut, er weiß um eine höhere Instanz. Das Gewissen teilt ihm mit, es ist ein anderer da, denn du. Und dieser ist höher, denn du bist. Deshalb, weil es diese Voraussetzung gibt, sind einige Menschen da, die stärker darauf bestehen, dass es so ist. Das heißt Regierung und Justiz. Immer wieder setzen sich solche Menschen durch und aus einem Chaos entsteht immer wieder Regierung. Der Christ oder der Mensch hat sich also zu befassen, sind wir drei hier zusammen, der Mensch befasst sich also mit Erziehungsfragen, mit ästhetischen Fragen und mit gesellschaftlichen Fragen. Philipper 4, Vers 8 ist hier sehr passend. Im Übrigen, Brüder, was immer wahr ist, was immer ehrwürdig, dies nicht eine besonders nicht notwendigerweise eine systematische Darstellung, aber es ist eine Anreihung von Wichtigem. Was immer wahr ist, was immer ehrwürdig, sehen Sie, was Paulus tut? Paulus setzt voraus, dass es Dinge gibt, die sind wahr, und es gibt andere Dinge, die sind nicht wahr. Er sagt, was ehrwürdig ist. Es gibt Dinge, die sind nicht ehrwürdig. Wir dürfen also nicht hier ohne Unterschied vorgehen, ja? Es ist ein Unterschied in Ehrwürdigem. Es gibt Dinge, die sind nicht der Ehre würdig. Was immer gerecht, was immer rein, was immer lieblich, ist nicht Geschmackssache. Gemeinde muss sich einig sein, muss ästhetischen Konsens haben. Paulus sagt es in Kapitel 2. Wir können es uns nicht leisten auf die Dauer, eigene Wege zu gehen. Wir werden um einen Konsens ringen müssen. Ich lege Ihnen das nahe. Sie sind die kommenden Verantwortlichen. Wir können uns eine Zerstreuung hier, eine Aufspaltung in lauter Individualismus beim Geschmack nicht leisten. Die Gemeinde geht unter. Wir müssen einmal erstens uns sagen, es darf Konsens geben. Und zweitens, oder eigentlich es darf und es muss, und wir müssen um diesen ringen. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber ich sage, dass es sein muss und möglich ist. Und deshalb müssen wir arbeiten. Es gibt aber Christen, die sagen, es kann keinen Konsens geben, es macht nichts aus. Sie sagen, es macht nichts aus und sind der Philosophie, der modernen Philosophie von It makes no difference verfallen. Ja,
damit.
Mit den Antworten?
Also ich meine, kann Konsens auch sein, dass man sagt, wir haben verschiedene Meinungen?
Nein.
Also dass man sich einig wird, dass verschiedene Meinungen machbar sind? Also dass verschiedene Meinungen da sind und dass man die auch stehen lassen kann?
Nein. Das ist einfach...
Die Definition schon so
Ja, das ist ein Versuch einer Lösung. Aber es stimmt nicht mit Römer 14 überein. Römer 14 sagt, ich kann den Bruder tolerieren. Es gibt eine Toleranzzone, wo das Heil selbst nicht auf dem Spiel ist, aber es ist eine vorübergehende Situation und das sollte nicht so sein. Der schwache Bruder soll nämlich nicht schwach sein. Ich kann ihn dulden, weil er neu geschaffen worden ist in Christus, er gehört zu Christus. Aber es ist nicht gut, dass er schwach ist. Es sollte Einmütigkeit sein. Ja? Wir dürfen also nicht hier stehen bleiben bei dieser Lösung. Ja? Wir müssen weiterarbeiten, bis ein Konsens da ist. Aber es gibt Unterschiede, aber nicht in der Meinungsverschiedenheit. Die Unterschiede liegen in der Anwendung. Marschmusik ist hier, an dieser Stelle, ja? Melodische hier und so weiter und so weiter. Ja? Es gibt, ich esse Süßes hier, Saures da und so weiter. Ja? Aber ich verwechsle nicht süß mit sauer. Bitteschön.
Der Konsens kann sich aber nur auf das Grundsätzliche, auf die Prinzipien dann berufen und nicht auf das Spezielle, denke ich. Also zum Beispiel, wenn man die Malerei als Grundlage mal sieht, die Kunst der Malerei, dann ist es ganz gewiss verkehrt, wenn jeder jetzt seine Auffassung von schön und hässlich hat. Aber auf der anderen Seite wird man keinen Konsens erreichen sollen, jetzt, dass alle vielleicht ganz im Speziellen dann auch noch einen Geschmack haben, sondern ich denke, dass da auch eine Pluralität in einem Konsens möglich ist und sein soll, zum Beispiel auch in der Gemeinde sicherlich. Also, dass der Konsens schon einen gewissen Grundsatz darstellt, auf dessen Grundlage doch wieder auch eine Vielfältigkeit möglich ist und sein soll.
Wir müssen unterscheiden zwischen dem, was richtig ist und nicht richtig ist, und dem, was dazu gehört, dass der Mensch als Richtiger anders ist als der andere. Ich bin größer als einige Menschen. Dass ich jetzt andere Kleider trage, das gehört dazu. Ja? Das ist nicht eine Frage von Recht oder Unrecht. Ich darf diese Kleider tragen. Meine Moleküle sind vielleicht anders als die von anderen. Ja? Das ist einmal so. Dies so ist es. Ja? Und dann brauche ich andere Nahrung als ein anderer vielleicht. Ja? Aber wir müssen uns klar werden darüber, was ist richtig und nicht richtig. Wenn da Meinungsverschiedenheiten sind, da müssen wir daran arbeiten, dass die aufgehoben werden. Wir müssen auch unterscheiden, noch einmal, zwischen der Liebe, die wir denen zeigen, die anderer Meinung sind, und der Sache selbst, so hätte es eigentlich zu sein. Ja? Wir müssen unsere Ziele nicht zu schnell für erfüllt gesehen betrachten. Und da müssen wir unterscheiden, wenn ich dies etwas schön finde bei einer Malerei, bei einer Landschaft zum Beispiel, und der andere findet das vielleicht, er anerkennt dieselbe Gattung von Kunst, aber das kann sein, weil er so erzogen ist, in seiner Umgebung war mehr Landschaft als beim anderen, ja? Er fühlt sich wohler in der Landschaft, vielleicht fühlt der eine sich wohler in den Bergen, für den anderen auf der Wiese und so weiter. Das sind dann Dinge, die möglich sind. Das ist aber nicht gut und böse. Ja? Aber die Frage, wie stelle ich die Dinge dar? Dürfen die Konturen verschoben sein? Das geht dann schon in, die müssen geklärt werden. Ja? Ist Impressionismus zum Beispiel wirklich Kunst und so weiter? Darüber müssten sich Christen klar werden. Das darf nicht einfach in dieselbe Kategorie gestellt werden wie persönliche Veranlagungen, die von Natur aus da sind, ja. Denn darüber streiten sich Leute und man muss sich klar werden, wo gehört dieses Thema hin. Wenigstens das muss geklärt werden, ja.
Nur ab und zu wie in der Musik zum Beispiel, da gibt es dann wieder Leute, die zum Beispiel, ich würde sagen, bei Musik könnte man sagen, dass die allgemeine, also da wo Harmonie eingehalten wird, ganz gleich in welcher Form, das wäre anzuerkennen und wo diese Grenze überschritten wird, da würde ich auch sagen, ist von Kunst keine Rede mehr. Jetzt gibt es aber wieder, oder ich denke, der Individualismus ist dann wieder eine Bestrebung dagegen, dass verschiedene Leute etwas für den allgemeinen Konsens erklären wollen, was bestimmt zu eng gezogen in der Grenze ist und alles andere dann ablehnen als Überschreitung. Und ich denke, da setzt das Problem ein. Genauso, wenn man es auf die Gemeinde überträgt, in einer gewissen Uniformität, so muss ein Christ aussehen, alles andere ist Überschreitung der Grenze.
Ich komme hier zu etwas Grundsätzlichem. Mir scheint, wir brauchen zweierlei in der Lösung von Problemen. Wir brauchen, jeder von uns muss die Schrift kennen und vordringen zu einem biblischen Bild von Wahrheit. Das trifft zu für Gemeindebau, ich muss wissen, was biblische Gemeinde ist. Das trifft zu für Kunst, ich muss wissen, was die Bibel für Kunst sieht und so weiter. Und zweitens, ich muss wissen um einen biblischen Weg zur Verwirklichung dieses Bildes. Und an dieser zweiten Stelle irren wir. Wir sind uns uneinig natürlich auch über das andere, das stimmt. Aber viele Leute, ein kleines Beispiel. Ich hatte einen Freund, der war Missionar in Afrika und er bekam das Büchlein von Watchman Nee in die Hand, Normales Gemeindeleben. Ach, dies ist es, ja. Und über Nacht musste in diesem Land also dieses Buch verwirklicht werden. Ich weiß nicht, ob er das Vorwort gelesen hatte. Denn genau da, gegen Ende des Vorwortes steht geschrieben, dies Buch ist nicht als Handbuch gedacht worden. Ja? Wir müssen nicht nur ein biblisches Bild haben, sondern den biblischen Weg zur Verwirklichung dieses Bildes, das sehr stark von Liebe gekennzeichnet ist. Einmal auf der einen Seite spielen einige Leute Herren des Glaubens anderer. Paulus sagt, das darf ich nicht tun. Er selbst ist eine Autorität, aber er sagt, ich bin nicht Herr eures Glaubens. Ich kann sagen, was die Schrift sagt. Und das würde für uns heißen, ich darf sagen, was ich meine, die Schrift sagt. Aber ich kann dein Leben nicht bestimmen. Auch in der Kindererziehung müssen wir das sagen. Ja? Damit wir nicht dass mit Autoritäten nicht Autoritäritäten sind, werden. Ja? Ich werde also einen biblischen Weg, wir brauchen einen biblischen Weg zur Verwirklichung. Und wir müssen länger miteinander sprechen können. Schäfer sagt, ich muss bereit sein, mit einem Fragenden zu sprechen, solange wie er sprechen will. Und er war bereit, stundenlang zu sprechen, solange er sprechen will. Ich stehe zur Verfügung. Ja. Aber wir hören zu schnell auf. Auf der einen Seite werden wir Herren der anderen, auf der anderen Seite sind wir aber auch nicht mit bereit zu sprechen. Vielleicht ist das alles auf der einen Seite, ich weiß jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben Probleme in der Kommunikation. Ja, es lohnt sich, über diese Dinge zu sprechen. Es ist doch eine Frage, wie grundsätzlich man werden will, wie stark man die Anwendung kommen will. Noch ein Zitat zum Schluss von Römisch 4. Wovon ging es? Worüber ging es? Die Bereiche, ja, die Bereiche. George Hoffmann, ein lutherischer, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall in Lausanne Folgendes gesagt. Über Philipper 1, Vers 27. Dort heißt es, würdig zu wandeln des Evangeliums. Hoffmann sagte, würdig zu wandeln des Evangeliums bedeutet nicht nur Sorge zu tragen für Evangelisation, sondern auch Sorge zu tragen für Zivilisation. Ich stimme dem zu. Römisch 5. Die Erfüllung des Auftrages. Aber hier geht es brockenhaft zu. Wie bitte? Groß A, Allgemeines. Unser Einfluss in dieser ersten Schöpfung wird immer nur zeichenhaft sein können. Es ist Christus, der alles neu macht. Nicht wir verändern die Welt. Verbesserung der Welt ist auch nicht unser Ziel. Verbesserung der ganzen Welt. Sondern Erfüllung des Auftrages, den wir von Gott bekommen haben, an Pflegen dessen, das da ist, und Bekämpfen zusammen mit Gott des Gesetzes des Zerfalls in dem Maße, wie Gott uns Auftrag und Gelegenheit gibt. Aber wir stecken nicht das langfristige Ziel der Umwandlung der Welt. Nicht wir werden die Erretter der Welt. Man setzt ein Zeichen in dieser Schöpfung von der nächsten Schöpfung. Christen, die die zweite schon erlebt haben im Geiste, können das viel besser tun. Bei ihnen ist dieses Zeichensetzen in der irdischen Schöpfung, der ersten Schöpfung, ein Durchbruch der Kräfte der kommenden Welt. Christen sollen in besonderer Weise Zeichenhinweis sein auf den, der Schöpfer und Erlöser ist. Für sie ist also das Wahrnehmen des Auftrages an der ersten Schöpfung ein Erlösungszeichen. Da merken wir schon, dass die zwei sich treffen, ja? Jetzt einige Beispiele auch, oder jetzt an dieser Stelle ein kleines Beispiel, wie man ein Zeichen setzen kann. Es war der erste Flug der Stewardess im Auftrag der Fluggesellschaft Wien Consolidated Airlines. Ein Luftpirat namens Del Lavon Thomas meldete die Absicht, die Boeing 737 nach Kanada zu entführen. Zum gelobten Land wahrscheinlich. Wie sie später berichtete, machte der Entführer einen überaus gedrückten und verzweifelten Eindruck. Überrascht über die gelassene Haltung der Stewardess, fragte der Entführer plötzlich, was sie jetzt gerade denke. Ich bete für sie, war die ruhige Antwort. Diese vier Worte brachten den Luftpiraten von seiner Entführungsabsicht ab. In Vancouver stellte sich Thomas der Polizei. Moral der Geschichte: nicht. Es geht in jedem Fall so aus. Moral der Geschichte: jeder von uns darf für Luftpiraten beten. Nicht damit wir nicht entführt werden, sondern damit wir zu Gottes Ehre ein Zeichen setzen, dass wir die Entführer lieben, dass sie einen Wert haben, dass sie erlösungsbedürftig sind. Was Gott damit tut, das ist seine Sache. Ob es eine Wirkung hat oder nicht, das sind grundverschiedene Dinge. Und da bleiben einige, da sehen einige nicht klar. Zweitens, allgemeines, Gottes Liebe in uns macht uns zu Menschenliebende. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Titus 3, Vers 4, als die Freundlichkeit Gottes und die Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien. Das sind Werte. Nicht nur Agapao-Liebe oder Agape-Liebe, ja, sondern richtige Freundlichkeit. Können Sie freundlich sein? Oder müssen Sie nur, so ist es, ja, so spricht der Herr, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Viele können nicht anders. Ja. Als die Freundlichkeit und Menschenliebe unseres Retters erschien, was war dann? Nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit und so weiter. Daraus ergibt dann etwas Theologisches, das ist etwas sehr Schönes. Verse 5 und 7 sind sehr grundsätzlich. Aber er kommt dann bald auf die guten Werke zu sprechen. Ja? Vers 8. Drittens, was sagt die Gemeinde der Welt? Gemeinde sagt der Welt auf diesem Gebiet, sie spricht die Menschen in der Welt an über Gesetz und Gnade. Sie sagt, es muss anders werden. das ist Gesetz. So hat es zu sein. Aber sie spricht auch von Gnade. Sie sagt, so darf es sein. Verheißung. Wir werden auch von Sinn und Sinnlosigkeit sprechen müssen. Wir werden sprechen müssen vom Sinn des Lebens. Wir werden darum wissen müssen und darüber sprechen müssen. Wir werden unseren Leuten, Mitleuten helfen müssen, zu verstehen, wo die Zusammenhänge liegen, wie sie aussehen. Sinn heißt den Zusammenhang sehen. Sinnlosigkeit führt zu Sinnlichkeit. Kunst zum Beispiel ist der Ausdruck von Weltanschauung und Lebenseinstellung. Zu leugnen, dass es so ist, leistet gerade der Weltanschauung Vorschub, die die Sinnlosigkeit vertritt. Christen werden sich mit diesen Dingen befassen müssen und werden klar darüber werden müssen, dass das Leben eines Nichtchristen einen Wert für sich hat. Ein Beruf hat einen Wert an für sich.